Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir die Brenda. Hallo.
Hallo.
Wir hatten jetzt so oft immer zwei Gästinnen und Gäste, jetzt ist es schon ganz ungewohnt. Heute ein Gast. Er reicht für uns alleine. Dann zwar ist es heute der Martin. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ich stelle dich gleich mal vor, damit wir möglichst schnell zum Thema kommen. Du bist unter anderem Reporter, Fotograf und Filmemacher. Du hast Journalismus studiert, auch unter anderem. Hast dich spezialisiert auf Sozial- und Kulturanthropologie. Warst auch mit Ärzte ohne Grenzen mehrere Male im Einsatz. Hast von dort Reportagen und Berichte aus Krisenregionen geliefert, wie zum Beispiel im Irak oder Haiti oder auch Sierra Leone. Du bist aber nicht nur Reporter, Fotograf und Filmemacher, sondern auch Buchautor. Insgesamt hast du schon fünf Bücher rausgebracht. Das neueste ist, das ist kein Spaziergang auf dem Sultanstrail zu Fuß von Wien nach Istanbul. Das ist am 19. Juni im Knesbeck Verlag erschienen. Und damit höre ich auf zu reden und sage schon, Brenda, dass du bitte weitermachst, weil da sind wir schon beim Thema.
Als Thema haben wir uns für dich überlegt, Sultanstrail, das ist kein Spaziergang, vom Grenzen überwinden und heil wieder ankommen. Nach deinem 40. Geburtstag auf einer 16-stündigen Zugfahrt durch Vietnam hat eine deiner Gesichtshälften buchstäblich schlapp gemacht. Die Diagnose nach langem Hin und Her, Gesichtslähmung. Schonen Sie sich, tun Sie am besten mal einige Zeit lang gar nichts. So beschreibst du den Rat eines Arztes in Wien. Wie geht Schonen eigentlich? Nichtstun klingt total einfach. Du hast das Schonen im Gehen gefunden und aus dem Waldviertel wurde der Sultanstrail. Um den Schock der Diagnose zu verarbeiten, hast du dich von Wien aus auf den Weg gemacht Richtung Osten, ins Unbekannte, wie du in deinem Buch schreibst. Das Unbekannte war für dich am Weg der Sultanstrail. Ein Weitwanderweg von 2400 Kilometer von Wien nach Istanbul und schließlich ein Buch, in dem du die Reise mit allem, was davor und währenddessen passiert ist, beschreibst. Wir wollen mit dir über das davor und währenddessen deiner gegangenen Reise sprechen. Wie die Geschichte zu dem Buch wurde und natürlich wollen wir erfahren, wo es den besten Kaffee gibt. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Yes, ma'am.
Hotel oder Zelt?
Hotel. Ich hasse Zelten.
Reden oder zuhören?
Zuhören. Beruflich bedingt, sowohl in der Ethnologie auch als Reporter hört man zu.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Den Inselstaat Tuvalu im Südpazifik. Da wollte ich als Sechsjähriger schon hin und diesen Traum, diesen Wunsch habe ich mir erfüllt.
Was ist der beste Geruch?
Nepalesischer Chai, also ein Gewürztee.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Mit niemandem, weil sonst wäre es ja keine einsame Insel.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Achtung, geräuschempfindlich.
Danke sagen möchte ich.
Vielen Menschen. Vor allem all jenen, die mir in den letzten 15 Jahren ihre Zeit geschenkt haben und ihre Geschichten anvertraut haben.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Gar nicht. Es tut mir sehr leid, aber ich bin.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Na gut, dann stellen wir einfach alle unsere Fragen um, wenn es wieder jemand ist, der gar keinen Kaffee trinkt. Nein, Spaß beiseite. Aber ich stelle trotzdem die erste große mit Milch und Zucker Frage. Was ist oder war der beste Kaffee slash Heißgetränk deiner Wahl, das du getrunken hast, weil es geht ja wurscht, ob es jetzt Kaffee ist oder nicht, es geht darum, mit wem man den getrunken hat oder wo man das getrunken hat.
Ich kann tatsächlich die Zahl der Kaffees, die ich in meinem Leben getrunken habe, an einer Hand abzählen. Der eine war in Kolumbien, ein sogenannter Café Campesino, also ein bäuerlicher, ein landwirtlicher Kaffee, der wird angereichert mit Zimt und Kardamom, pechschwarz. Und der andere war in Vietnam, ein sogenannter Iced Coconut Coffee, Das ist zu 7/8 Kokosnussmilch mit Kondensmilch vermischt und ein Siebtel ein starker Espresso. Vor allem der Coconut Kaffee hat mir sehr gut geschmeckt. Der Kaffee Campesino war etwas schwer runterzukriegen. Nicht, weil er so schlecht war, sondern weil ich halt einfach kein geübter Kaffeetrinker bin. In beiden Fällen war ich mit meiner Partnerin dort. Ja, wie so oft ist es natürlich am schönsten, mit jemandem Kaffee zu trinken, den man gerne mag.
Wenn man keinen Kaffee trinkt, und ich glaube noch immer, dass es die häufigste Antwort war auf wie trinkst du einen Kaffee, gar nicht. Ich glaube,
Na echt?
in knapp 300 Folgen, glaube ich, war das die häufigste Antwort.
Okay, danke. Solltet ihr euren
Wir
Podcast
sollten unseren Namen
nehmen.
überdenken. Mit Kaffee gibt es ja auch gewisse Rituale verbunden, so ein Kennenlernen und ein Rasten. Was ist so dein übliches Getränk of choice statt Kaffee?
Tee, eindeutig. Schwarztee am liebsten und ähnlich wie beim Kaffee ein wunderschönes Ritual, alleine schon die Zubereitung, je nach Land unterschiedlich. Ob jetzt in Nepal der Chai, also so ein gewürzter Milchtee, oder in der Türkei der Chai, der so in kleinen Tulpen-ähnlichen Gläschen kommt, kennt man ja, ist immer die erste Wahl meines Heißgetränks.
Bitte muss ich ja schon einwerfen, Tee mit Milch ist die richtige Variante.
Ja, ich trinke es am liebsten schwarz. Ich habe früher lange, lange Tee mit Milch und Zucker getrunken. Und dann war ich irgendwann mal in Sri Lanka, bin dort durch die Teefelder gepirscht und war dann auch auf einer Teefarm. Und dort wird das ja wirklich zelebriert. Und dort hat man mir dann erklärt, wie man den Tee zu trinken hat. Und dass Milch und Zucker den Tee Geschmack zerstören und ich soll doch mal kosten. Und dann habe ich wirklich tatsächlich einen Schwarztee dort gekostet, einen Ceylon, einmal mit und einmal ohne Milch. Und seitdem, das ist jetzt auch schon knapp 15 Jahre her, trinke ich meinen Tee nur mehr schwarz und bin sehr froh darüber.
Fangen wir mal am Anfang an von der Reise oder am besten davor. Kannst du kurz für die Hörerinnen und Hörer umreißen, was dich genau dorthin gebracht hat auf den Trail?
Muss ich ein bisschen ausholen. Also, ich habe nie geplant, diesen Trail zu gehen von vornherein und ich kannte ihn auch nicht. Also, der war mir auch vollkommen neu. Die Brenda hat schon kurz angerissen. Also, ich hatte wie soll ich sagen, eine gesundheitliche Krise, eine Gesichtslähmung, eine sogenannte Facialis-Parese, die mich ziemlich ausgebremst hat in meinem Leben, in meiner Karriere und die dann eine kleine Sinnkrise in mir ausgelöst hat, weil einerseits die Angst war, wo wird das wieder, wann wird das wieder und wie geht's weiter? Und ist der Weg, den ich bisher gegangen bin, der richtige oder soll ich vielleicht irgendwie was ändern in meinem Leben? Und aus der Erfahrung weiß ich, dass Gehen etwas ist, was mich erdet, was meine strapazierten Nerven beruhigt. Das weiß ich, weil ich seit etlichen Jahren gern spazieren gehe in Wien. Und wenn ich irgendwie viel zu tun hatte oder gestresst war, dann manchmal reicht es einfach, um in den Häuserblock zu gehen. Und alles, was so, ich sage mal, innerhalb von einer Stunde in Wien zu Fuß erreichbar ist, gehe ich prinzipiell zu Fuß. Sei denn, ich hab's furchtbar eilig, dann nehme ich das Fahrrad. Aber ich fahre nicht Auto und ich habe zwar einen Führerschein, aber ich fahre so ungern Auto. Und in Wien braucht man halt auch wirklich keins. Und das war tatsächlich immer so ein Weg, der mir geholfen hat, runterzukommen. Und als dann das mit der Gesichtslähmung passiert ist, habe ich mich zurückgezogen ins Waldviertel und dort kann man wunderbar spazieren gehen. Dort trifft man stundenlang niemanden und geht dann in der Grenzregion Tschechien, Österreich spazieren und kann wunderbar abschalten. Und da hat es dann irgendwie geklingelt, wieso lasse ich nicht mal alles liegen und stehen und gehe einfach. Also am liebsten wäre ich gleich weitergegangen, aber ja, wurscht. Und habe dann irgendwie entschieden, okay, also gehen, gehen. Gehen ist gesund, gehen heilt, gehen ist eine Wunderwaffe. Du musst gehen. Und habe mich dann umgeschaut nach Weitwanderwegen, weil ich wusste, ich möchte ein bisschen länger als eine Stunde spazieren gehen. Und bin bei der Recherche dann sehr bald einmal auf diesen Sultans Trail gestoßen, der mich sofort angesprochen und interessiert hat, allein schon deshalb, weil den A kein Schwein kennt und B den nicht, 2 Dutzend Menschen im Jahr gehen. Also ich habe dann später herausgefunden, dass in etwa 500.000 Menschen den Jakobsweg gehen jedes Jahr und den Sultans Trail sind 45 Menschen haben versucht, den zu gehen oder zu fahren mit dem Fahrrad. Ich glaube, 21 waren zu Fuß unterwegs im Jahr 2022 und davon haben 6 diesen Weg beendet. Also sind wirklich von Wien bis Istanbul marschiert. Und ich habe mir dann gedacht, okay, sehr viel ruhiger wird es nicht werden. Und 2400 Kilometer klingt fürs erste Mal lang genug, auch wenn ich überhaupt keine Vorstellung hatte. Ja, was heißt das? 2400 Kilometer in der Praxis. Also ich weiß, dass das in etwa die Distanz von Wien nach Lissabon ist, as the crow flies, also Luftlinie. Dutzende Male hin und her geflogen, bist in 3, 3,5 Stunden da. Aber was heißt das zu Fuß? Und bin dann relativ zügig nach dieser, also ich habe es mit meiner Partnerin besprochen und die hat das stark befürwortet und gesagt, ja, geh. Und bin dann relativ zügig, ohne mich vorzubereiten, einfach losgegangen. Ja, einer der Gründe, warum ich mich für diesen Weg entschieden habe, war tatsächlich, weil er in Wien startet. Und ich wollte nicht jetzt wieder irgendwo hinfliegen und dann im Ausland sein und dann im Ausland einen Weg gehen, sondern die Idee, dass aus dem Haus, aus meiner Wohnung und aus meinem Wohnhaus rauszugehen und die Tür hinter mir ins Schloss fallen zu hören und einfach loszugehen in den Gassen, die ich in- und auswendig kenne, weil ich sie regelmäßig gehe und dann immer weiter, weiter, nicht stehen bleiben, einfach weiter, bis ich irgendwann irgendwo ankomme. Klingt jetzt natürlich sehr poetisch. Ich habe schon gewusst, wo ich ankommen werde als nächstes, aber dieses Gefühl von Freiheit, vom Loslassen, von du gehst einfach los, du gehst einfach raus und drehst dich nicht um und gehst, das fand ich extrem reizvoll. Und das war dann auch wirklich genauso cool, dieses Gefühl, wie ich es mir vorgestellt hatte.
War das, wie du losgegangen bist, auch wirklich der Moment, also wo die Tür quasi ins Schloss fällt, der Moment, wo du sagst, jetzt bin ich unterwegs, weil du bist halt trotzdem noch in deiner gewohnten Umgebung, triffst vielleicht irgendwen, der entgegenkommt, so, ah, servus, wo gehst du hin? Ja, ins Büro, wohin gehst du? Istanbul. Also war das dann trotzdem gleich so direkt das Gefühl von, ich bin jetzt unterwegs oder ich bin jetzt am Weg oder war das erst später, ist das erst später gekommen?
Ja, lustig, dass du sagst, weil ich bin dann einmal zum Stephansplatz gefahren, weil dort startet der Sultans Trail hochoffiziell. Um ehrlich zu sein, bin ich mit der U-Bahn dorthin gefahren. Man will ja keine unnötigen Kilometer machen am Tag 1. Und wie es der Zufall so will, laufe ich dort. Es war, ich weiß leider nicht mehr, welcher Wochentag es war, das kann ich nachschauen. Der 10. Juni, der 10. Mai war es. Und es war Vormittag. Und dann laufe ich dort am Stephansplatz tatsächlich einem Kameramann über den Weg, den ich gut kenne, und Klaus, der sich gerade irgendwie einen Anzug gekauft hat oder so. Und er hat gesagt, ja, hallo, hallo, wie schaust denn du aus? Was machst du? Und gesagt, ich gehe jetzt nach Istanbul. Und er hat gesagt, ich forsche, das kann nicht sein Ernst sein. Aber ja, so war es dann tatsächlich. Und war ich da irgendwie in der AIDA und habe mal eine Topfenbouillabaisse gegessen und mich besinnt darauf, was jetzt als nächstes kommt, und dann bin ich da einfach losgegangen.
Jetzt ist es natürlich so, der Prozess des Losgehens und so, das ist, weil sie Wien startet, ist sicher dieser Moment. Aber man muss sich doch irgendwie vorbereiten. Und wie geht man das irgendwie an, so einen Weg ins Ungewisse irgendwie auch vorzubereiten? Jetzt ganz pragmatisch, wie tut man mit Gesundheit, wie tut man mit Wäsche waschen oder solche Sachen? Wie war da so dein Prozess des Vorbereitens?
Ja, also in der Regel bereitet man sich auf so etwas vor. Ich bin da kein Beispiel, ein gutes. Ich habe mich kaum vorbereitet. Also ich wollte, so wie ich das bei jeder meiner Reisen bisher gemacht habe, einen konkreten Plan haben, wann ich wo bin, wo ich schlafe, wie viele Kilometer ich jeden Tag gehe, meine wunderschöne Liste im Word zusammengestellt, ich weiß nicht, wie viele Spalten und Zeilen, und habe dann begonnen, irgendwie zu recherchieren, ja, und wo gibt es da eine Unterkunft in, weiß nicht, der Rauchenbad, und wo gibt es denn die nächste Unterkunft in Bruck an der Leiter. Und dann dachte ich mir, nein, lass es. Du willst es ja anders machen diesmal. Geh einfach los und schau, was kommt. Du hast deine 8 Kilo im Gepäck mit ein paar T-Shirts und ein paar Boxershorts und ein paar Socken und ein paar, wie sagt man, Toiletries und alles andere. Du bist ja immer noch in Europa und du kriegst ja eh an jeder Ecke, was du brauchst. Das heißt, so groß habe ich mich tatsächlich nicht vorbereitet. Ich bin los, auch weil ich das erfahren wollte, weil ich wissen wollte, ja, wie ist denn das, wenn du startest und du hast zwar ein Tagesziel vor dir, aber du hast es jetzt nicht durchgetaktet und nicht durchgeplant, sondern du schaust mal, was unterwegs passiert. Ich wusste schon, ich werde unterwegs kein Tiger fressen, aber du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Du kennst den Weg nicht, du gehst ins Unbekannte, du gehst in die Fremde und hast ja eher keine Ahnung, wie es hinter Simmering ausschaut. Ich bin da noch nie gewesen und bin dann halt zum ersten Mal in die Richtung und dann kommst du halt irgendwann mal nach Schwechat und Neuland, ja, völliges Neuland. Und wenn du dann irgendwie Mannerschnitten kaufen willst oder ein Deo brauchst oder was auch immer, und ich empfehle jedem Wandernden und jeder Wandernden, Deo braucht man wirklich nicht, weil nutzlos auf einem Wanderweg, wo du allein bist, Gewicht reduzieren, wo du nur kannst. Und ich würde beim nächsten Mal auf alle Fälle anders packen. Also ich würde versuchen, diese 8 Kilo runter zu reduzieren auf 4 oder 5 Kilo.
Aber du hast bei den Questions to Go gesagt, du hast Zelten. Also hattest du schon einen Plan, du
Genau,
schläfst
das
nicht im Zelt,
war
also du wirst immer irgendwo eine Unterkunft
das
finden.
Ziel, das ich am Ende des Tages immer erreichen wollte, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Mir war völlig bewusst, das werden keine Luxusbuden. Aber im weitesten Sinn wollte ich irgendeine Form von 4 Wände um mich herum und ein Dach über dem Kopf. Und in irgend so etwas wie einem Bett schlafen. Das heißt, meine Aufgabe war eigentlich immer, am Abend zuvor dann zu schauen, ja, wo gibt's denn überhaupt Unterkünfte? Also, ich habe einfach angeschaut, okay, was ist die Route für den nächsten Tag? Was plane ich? Welche Dörfer liegen da auf der Strecke? Und gibt es dort irgendwo eine Schlafmöglichkeit? Und dann habe ich halt insgeheim gehofft, dass irgendwann auf den nächsten 20 bis 40 Kilometern es eine Schlafmöglichkeit gibt. Weil alles ist machbar. Man kann auch 55 Kilometer gehen, aber mir war klar, irgendwas zwischen 20 und 40, das wird so mein Pensum sein, das ich immer versuche abzuspulen. Und man findet wirklich fast immer auf den nächsten 20 bis 40 Kilometern etwas zum Schlafen. Das ist nicht immer Luxus, das ist nicht immer schön, das ist nicht immer die erste Wahl, aber es sinken ja auch die Ansprüche im Laufe der Zeit und ich war auch nicht meine allererste Reise im Leben. Also ich bin ja die eine oder andere Unterkunft auch schon gewohnt und habe mich sozusagen vorab darauf eingestellt, ja, also Luxusurlaub wird das wahrscheinlich keiner werden und das war aber auch nie Sinn der Sache.
Jetzt war der Rat deines Arztes, du sollst dich schonen und dann nichts tun, eigentlich am besten. Und dann hast du dich entschieden, diesen weiten Weg zu gehen. War es eigentlich dein Ziel auf dem Weg, mit dir alleine zu sein und die Ruhe zu haben? Und wie genervt ist man dann mit Menschen, die man trifft, wenn man eigentlich die Ruhe haben möchte? Oder wie geht man da mit Menschen um, die eigentlich den Plan ein bisschen nicht so mitspielen? Sagen wir so.
Also, um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, ja, ich wollte allein sein. Das war Das war mir ganz wichtig. Ich wollte Ruhe finden. Das war irgendwie so das Hauptziel, durch Gehen, durch Bewegung zur Ruhe zu kommen. Ich hätte mir manchmal gewünscht, mehr Leuten zu begegnen. Um ehrlich zu sein, bin ich auf diesen 2400 Kilometern einem einzigen Wanderer begegnet, der mir entgegengekommen ist, und der hat überhaupt keinen Bock auf Kommunikation gehabt und ist schnurstracks an mir vorbeigegangen, obwohl ich mich irrsinnig gerne mit ihm ausgetauscht hätte. Hey, woher und wie lange und wo warst du und wo gehst du hin? Aber den hat das nicht interessiert und hat mich einfach stehen lassen. Das heißt, und darum habe ich mich ja für den Sultans Trail entschieden und nicht den Jakobsweg, weil mir klar war, dort begegne ich niemanden, dort begegne ich höchstens den Leuten, wenn ich eine Unterkunft suche, wo ich dann am Abend oder am Nachmittag ankomme, oder wenn ich zwischendurch durch Dörfer gehe, Einheimische. Ich werde nicht einem Wandertross, Birkenstock oder Gore-Tex tragender Wanderer aus dem Dachraum begegnen. Und genauso war es dann auch. Und es war eher das Gegenteil. Man ist halt wirklich viel allein. Man ist rund um die Uhr eigentlich allein mit sich. Und ja, manchmal wäre es vielleicht auch schön gewesen, mal jemanden an der Seite zu haben, mit dem man sich austauschen kann oder mit dem man sich besprechen kann. Vor allem, wenn man in unangenehme und brenzlige Situationen kommt, derer es ja nicht zu wenige gibt, wenn man alleine ins Unbekannte geht und auch mit der Natur konfrontiert wird und zu kämpfen hat.
Was waren so, also du hast jetzt gerade die Herausforderungen angesprochen, was waren psychisch neben dem, ich stelle es mir vor, neben dem Alleinsein, so größere Herausforderungen, aber auch physisch? Also wo du sagst, okay, da bin ich jetzt an einer kompletten Grenze.
Ich wusste von Vorgeherinnen und Vorgehern, mit denen ich mich ausgetauscht hatte, dass viele unter diesem Aspekt gelitten haben, des Alleineseins. Weil irgendwann, auch wenn du es nicht willst, du kannst dich ablenken, du kannst Lieder singen, du kannst Schritte zählen, du kannst, weiß nicht, die Bäume und die Vögel dir anschauen, aber irgendwann beginnst du unweigerlich nachzudenken. Das ist einfach so. Wenn die Eindrücke sehr spärlich sind und vor allem redundant, dann kommst du in diese Monotonie rein und irgendwann einmal beginnst du unweigerlich nachzudenken. Davor habe ich mich nicht gefürchtet. Also ich habe auch mal in Tuvalu auf einer sehr, sehr kleinen Insel mit 50 Leuten zusammen gewohnt, monatelang. Und auch wenn man da nicht allein ist, sondern sich manchmal wünscht, lieber allein zu sein, kann ich ganz gut mit mir alleine zurechtkommen. Also das macht mir keine Angst, das Alleinsein, während es anderen Leuten eher schwerfällt. Und für die muss das ein Albtraum sein, wenn du sozusagen Stunden, Tage, Wochen, Monate lang sozusagen nur mit dir und deinem Kopf bist. Das war, wie gesagt, für mich eher kein Problem. Womit du aber zu kämpfen hast, sind etliche Hürden und Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen. Und das sind so ganz, ganz simple wie das Wetter zum Beispiel. Also es klingt so banal, aber wenn es regnet, wirst du nass, ne? Und du kannst die beste wasserdichte Jacke, die es am Markt gibt, kaufen. Irgendwann wirst du einfach doch nass, wenn du stundenlang irgendwo nur im peitschenden Regen gehst. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Marken widersprechen, aber du merkst sehr, sehr schnell, die Natur ist einfach immer stärker und wie klein du nicht bist. Und wenn es dann einmal ein bisschen zu viel geregnet hat und es Hochwasser gibt oder Flüsse ansteigen und reißerisch werden oder sich Graslandschaften in morast-sumpfartige Böden verwandeln, dann ist das alles gar nicht mehr so einfach und so lustig durchzukommen und kann mitunter auch gefährlich werden. Es stellen sich dir die Monotonie der ewig langen Geraden in den Weg. Also das musst du psychisch mal durchdrucken, dass du 30 Kilometer geradeaus gehst. Klingt auch banal, aber das ist echt eine Prüfung. Und das würde ich vielen Leuten mal empfehlen, das durchzustehen, ohne irgendwie durchzudrehen. 6 Stunden einfach nur geradeaus gehen, ohne eine einzige Kurve. ja, und dann gibt es halt so Sachen wie Hunde, Straßenhunde, die attackieren. Wie gehst du damit um? Also wenn dich ein Straßenhund attackiert, dann kannst du das vielleicht noch, wenn es 2, 3, 5 oder 20 sind, dann ist das auf einmal gar nicht mehr so einfach und so lustig. Hitze. Als ich in Bulgarien war, waren die heißesten Tage des Jahres. Das war irgendwann im Juli, wo du über 40 Grad im Schatten hast und du gehst durch eine baumlose oder fast baumlose Landschaft 8 Stunden lang und schmorst. Und dein Hirn beginnt irgendwie zu verdunsten langsam. Das waren alles so physische Herausforderungen. Natürlich auch die Redundanz im Gehen. Also ich bin ja sehr ungeübt als Wanderer und habe mich auch nicht wirklich großartig vorbereitet und habe das wahrscheinlich auch etwas unterschätzt, vor allem die ersten Tage. Ich glaube, bis Rauchenbad waren es 24 Kilometer. Das ist der erste Stopp nach Wien. Und am nächsten Tag bin ich kaum aus dem Bett gekommen, weil mir alles wehgetan hat. Und du musst dich dann aber trotzdem motivieren, aufzustehen und weiterzugehen. Du musst nicht, kannst auch im Bus steigen und wieder einfahren, aber ich wollte irgendwie weiter. Und das ist die ersten Tage und ich möchte fast sagen Wochen echt hart gewesen, weil der Körper braucht Zeit, um sich zu adaptieren und schafft es dann auch irgendwann. Und dann wird das, oder ich möchte nicht allgemein sprechen, sondern es wurde für mich dann fast ein Spaß, weil ich gewusst habe, wow, du, Otto Normalverbraucher, der irgendwie 8 bis 12 Stunden am Tag im Sessel sitzt, am Computer, kannst einen vollen Marathon gehen, also die Länge eines vollen Marathons gehen. Und das nicht nur einen Tag, sondern jeden Tag. Und das motiviert dann natürlich auch. Und wenn du weißt, dass du körperlich das kannst, dann fällt es dir natürlich leichter. Das heißt nicht, dass die Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen, weniger werden oder weniger anstrengend werden, aber du weißt zumindest, meine 40 Kilometer kann ich abspulen, wenn jetzt nicht irgendwie mir ein Stein am Schädel fällt oder ich von einem Fluss weggeschwemmt werde oder von einer Horde Straßenköter zerfleischt werde.
Ich stelle jetzt mal die zweite große mit Milch und Zuckerfrage, weil die passt gerade extrem gut. Und zwar, die ist, was kann man von dir lernen? Und was man von dir, ich meine, was man von dir auf jeden Fall lernen kann, ist, weit zu gehen. Aber mich würde auch interessieren, wie man von dir lernen kann, nach so einem doch tiefen Fall und einem großen Problem gesundheitlich zu sagen, ich mache jetzt was anderes und aber verwende das dann, um es in ein Buch zu schreiben, weil das ist natürlich auch nochmal ein nächster Schritt, etwas zu tun und sowas Außergewöhnliches zu tun, aber dann wirklich die Geschichte auch jemand anderen zu erzählen, weil du hättest es ja auch für dich machen können, sagen können, abgehakt, erledigt, aber dass die Offenheit und die Ehrlichkeit, auch mit dem umzugehen, ein Buch zu schreiben, ist natürlich ein weiterer Schritt. Was glaubst du, was man noch von dir lernen kann?
Was kann man von mir lernen? Ja, das sollte man andere Leute fragen, denke ich. Aber ich glaube, was mich auszeichnet und was ich wirklich beherzigt habe, ist Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit. Das geht so manchen Leuten, glaube ich, ziemlich am Keks. Aber das hat mich weitergebracht im Leben, nicht aufzuhören und es weiter zu versuchen und dran zu bleiben. Was sicher auch einer der Gründe war, warum ich das durchgezogen habe mit dem Sultans Trail, weil es genug Momente gab zwischendurch, beginnend an Tag 2, wo ich dachte, pfeif drauf, fetzendepperte Idee, geh heim, ja, oder am besten fahr heim, leg dich aufs Sofa, iss Chips, schau fern und mach nichts, am besten mach gar nichts. Aber ich habe da so eine kleine innere Stimme in mir, die dann mich antreibt und sagt, na, mach, komm, mach, mach, mach. Und dieses beharrlich sein und hartnäckig sein und dranbleiben, das glaube ich, gäbe es eine Universität, wo es einen Kurs Martin Tingel gäbe, dann wäre das vermutlich ein Thema. Zum Buch, da gebe ich dir völlig recht. Muss ich aber tatsächlich klarstellen, ich bin losgegangen niemals mit der Idee, ein Buch zu schreiben. Also ich bin losgegangen, weil mein Hauptziel war, durch Bewegung zur Ruhe zu kommen. Und in diesem Beruf seiend, als Reporter und als Autor und zu wissen, was es bedeutet, zu schreiben und auf Recherche zu sein im Ausland und ständig Eindrücke zu sammeln und Notizen zu machen, mit Leuten zu reden und Geschichten nachzujagen und Sätze rauszufiltern aus Menschen, um das dann irgendwie zu verschriftlichen und als Geschichte zu publizieren, als Reportage zu publizieren. Das kannte ich ja schon zur Gänze und wusste auch, was das bedeutet an Arbeitsaufwand. Und niemals im Leben hätte ich das auf diesem Trail machen wollen, weil ich mir gedacht habe, Halleluja, das werden viele Geschichten. Also das wird eine richtige Menge an Informationen und du möchtest das ja eigentlich gehen und abzuschalten und nicht zu arbeiten und nicht Geschichten aufzusagen. Ein Buch zu schreiben darüber kam dann im Laufe der Zeit, weil ich zuvor, bevor ich losgegangen bin, bei einer Buchagentur, also bei einer Agentur gelandet bin und denen halt erzählt habe, dass ich da jetzt losgehe und die haben natürlich sofort irgendwie gewittert, ah, das könnte ein Buch werden. Und dann sagt, na, ich weiß nicht, lasst mich da einfach mal gehen. Und natürlich haben die sich darum gekümmert, dass Verlage kontaktiert werden. Und dann kam ein sehr verlockendes Angebot eines Verlags. Und dann habe ich zum ersten Mal mit diesem Gedanken gespielt und habe aber immer wieder auch mir überlegt, ja, willst du das überhaupt? Und das war ja nicht der Grund, warum du losgegangen bist. Und ich habe dann tatsächlich erst nach meiner Rückkehr, lange nach meiner Rückkehr, wieder im Waldviertel, um abzuschalten und Revue passieren zu lassen und zu reflektieren, mich eines Nachts oder eines Morgens, besser gesagt, dann entschieden, nachdem ich mich auch mit meiner Freundin besprochen habe, okay, ich mache das. Ich schreibe jetzt das Buch drüber, weil es halt irgendwie auch schade gewesen wäre, diese Erfahrung nicht zu teilen und Leute daran teilhaben zu lassen, wie es war, diese Reise zu machen, diesen Sultans Trail zu gehen, zumal es nichts gibt über diesen Trail. Es gibt tausend Bücher über andere Weitwanderwege und zu Fuß nach Norwegen und auf allen Vieren in die Arktis und im Kühlschrank durch Irland und schlag mich tot. Aber es gibt halt nichts über den Sultans Trail. Und für mich war dann der Anreiz irgendwie zu sagen, na gut, jetzt gibt es über den Jakobsweg, ich weiß nicht wie viele 100 Bücher und es kommt jede Woche gefühlt ein neues raus. Geben wir dem Sultans Trail eine Chance. Ich bin jetzt gegangen, ich hatte diesen Osten durchstreift und oder den Südosten, den Balkan und das ist eine Geschichte wert, die gehört erzählt und let's do it. Und die Sorge davor, zu wissen, ich lande dann wieder am Schreibtisch 8 bis 12 Stunden pro Tag und klopfe in den Computer und versuche ein Buch draus zu machen, so wie ich es ja schon kannte aus der Erfahrung, hat sich dann auch tatsächlich wieder bestätigt. Also ich saß dann Wochen, Monate lang am Computer und bin um 3:30 in der Nacht aufgewacht, weil ich Schnappatmung hatte und mir dachte, ah, der Satz funktioniert nicht und da brauchst du das Wort und überhaupt ist das alles eine Katastrophe und du musst das alles neu schreiben und das geht nicht und du bist da am Durchdrehen und im Vergleich zum Sultans Trail, der wirklich keine einfache Nummer war, war dieses Buch zu schreiben, also im Vergleich dazu war der Sultans Trail ein Spaziergang. Es war ein Horror, dieses Buch zu schreiben und ich bin froh, dass es jetzt langsam, also es ist schon fertig und es ist ja schon erschienen, aber der Weg dahin war eine ziemliche Hürde.
Du hast vorher gesagt, nichts Unnötiges an Gewicht im Rucksack mitnehmen. Hast du dir was für dich zum Aufschreiben mitgenommen, weil du wolltest ja zur Ruhe kommen, reflektieren?
Ich hatte ein Notizbuch mit, weil ich Tagebuch führen wollte für mich. Ich wollte einfach festhalten, Wem bin ich heute begegnet? Was hat mir der erzählt? Was für Gedanken habe ich gehabt? Welche Themenbereiche habe ich heute abgearbeitet sozusagen? Du hast ja wirklich viel Zeit und denkst über Gott und die Welt nach. Als ich zurückgekommen bin, habe ich mir dieses Tagebuch angeschaut und da stand nichts weiter drin als Tag 24, x Kilometer gegangen von A nach B, gegessen, Doppelpunkt, eine Banane, x Liter Wasser und so weiter. Da stand so gut wie nichts drinnen. Also das wäre auch keine gute Basis für ein Buch gewesen. Was ich gemacht habe, und das war im Nachhinein gesehen ziemlich klug, ich habe, weil ich ja alleine war und niemanden zum Reden hatte, habe ich ins Handy gesprochen. Ich habe einfach, ich glaube, 300 Stunden Material an Sprachaufnahmen von dieser Reise mitgebracht und habe halt, wenn sich ein Grashalm verändert hat, gesagt, ah, jetzt ist ein neuer Grashalm und ah, da sind jetzt diese Vögel und ah, da ist jetzt irgendwie ein Fluss, der ist größer als sonst und da heißt XY. Ah, und jetzt habe ich den XY getroffen und ah, jetzt bin ich in diesem Dorf und da schaut so und so aus. Das heißt, das war eigentlich mein Tagebuch. Und das war halt genial, weil ich irgendwie alles teilen konnte mit mir selbst. Und was ich nicht festhalten konnte in dem Moment, in meinem Kopf habe ich sozusagen auf Band festgehalten. Und das war dann die Basis, später ein Buch zu schreiben, weil ich wirklich jeden Tag rekonstruieren konnte, fast Meter für Meter. Und wenn sich irgendwo was geändert hat, wusste ich, naja, das war am Tag 12 auf Kilometer 7,5, da war ein Haus und das hat ein graues Dach gehabt anstelle eines orangenen Dachs. Und so natürlich auch die Gespräche mit Menschen festhalten konnte. Also dann habe ich mich mit jemandem unterhalten und dann bin ich weiter und gesagt, ah, jetzt habe ich gerade den Lazar getroffen und der hat mir erzählt, keine Ahnung, wenn jemand seine Eltern umbringen würde, dann würde oder seine ganze Familie ausrotten würde und er würde sich nachher dafür entschuldigen, dann könnte er ihm das verzeihen. Bombenzitat. Und auf den Gedanken musste auch mal kommen. Ja, und so habe ich halt irgendwie Material gesammelt.
Jetzt bist du den Sultanstreh gegangen, um allein zu sein und ein bisschen die Einsamkeit zu genießen. Jetzt leben wir aber schon im digitalen Zeitalter, wo wir eigentlich ganz selten ganz allein sind, sondern eigentlich immer einen Anruf mit jemandem oder mit Kopfhörer auf auch jemand anderen hören können oder Musik hören können oder Fotos machen und das mit der Welt teilen und so. Hast du dir so eine Regel auferlegt, das Digitale wegzulassen und nicht durch diese Brille, ich muss das jetzt für eine Insta-Story festhalten. Wie bist du mit dem umgegangen, auch wirklich allein zu sein und nicht mit dem Handy dann doch wieder mittendrinnen?
Also als das mit der Gesichtslähmung passiert ist, bin ich ja wirklich wie ins Exil gegangen und habe mich aus der digitalen Welt und aber auch aus der realen Welt versucht zu entfernen. Ich habe all meine Social-Media-Konten gelöscht. Ich habe eine Abwesenheitsnotiz eingerichtet per E-Mail, dass ich jetzt irgendwie eine Zeit lang nicht erreichbar bin. Ich habe das Telefon abgedreht. Ich habe mich von einigen Menschen in meinem Leben verabschiedet, weil ich wusste, die tun mir nicht gut und toxische Beziehungen, Stichwort, und habe das irgendwie versucht hinter mir zu lassen, weil mein Ziel war wirklich, mich abzuschotten und mein Ding zu machen. Am liebsten wäre ich komplett ohne Handy losgegangen. Und ich habe es dann tatsächlich als Sicherheitsanker mitgenommen, weil ich mir dachte, wenn wirklich mal irgendwann Notfall ist, dass ich zumindest, wenn anrufen kann, sagen kann, hey, ich stecke fest irgendwo in Krujewatz, schick Hilfe. Ich bin jetzt kein Mensch, der am Handy 100.000 Apps hat und von daher hat das schon mal irgendwie erleichtert. Ich habe das Handy eben, wie gesagt, dann auch verwendet als mein Sprachrohr oder als Aufnahmegerät, was mir das Leben etwas erleichtert hat. Und ich habe das Handy gebraucht, weil darauf die GPS-Koordinaten waren von dem Trail. Und es jetzt nicht so war, dass ich irgendwie den Weg gegangen bin und gehofft habe, jemanden zu treffen, zu sagen, hey, wo geht's denn nach Istanbul? Sondern ich musste ja den Weg kennen. Und es gibt diese Sultan Trail Foundation, in Holland, die diesen Weg kreiert hat. Und die haben dankenswerterweise die GPS-Koordinaten bereitgestellt für all jene, die diesen Weg gehen wollen. Und anhand dieser Koordinaten habe ich mich durch das Terrain bewegt. Das heißt, ich wäre ohne das Handy aufgeschmissen gewesen, weil klar, ich hätte mir ein GPS-Gerät besorgen können und das wäre dasselbe gewesen, aber brauchte auch etwas für Notfälle. Ich habe aber tagsüber das Handy immer abgedreht gehabt, also alle Funktionen, und nur dieses GPS-Ding verwendet. Und der letzte Grund, warum ich es mit hatte, ich wollte halt doch auch Fotos machen und Videos machen, weil ich mir dachte, halte diese Reise fest, mache eine Art Tagebuch draus. Ich habe dann, nachdem ich zurückgekommen bin, also was heißt, nachdem ich zurückgekommen bin, das habe ich erst irgendwie vor einem Jahr oder so gestartet, ein Dreivierteljahr, habe ich eine neue Instagram-Seite gegründet, Sultans Trail, also Sultans underscore Trail, wo ich diese Reise visuell Revue passieren lasse, mit Fotos und Videos, die ich unterwegs aufgenommen habe. Ich wollte unter keinen Umständen, wie nennt man das, Live-Videos oder den Weg live mitgehen, dass die Leute den Weg live mitgehen können, wollte ich unter keinen Umständen machen. Dann habe ich das alles irgendwie weggelassen, gelöscht. Also ich habe mich wirklich versucht, soweit es ging, aus dieser digitalen Welt zurückzuziehen und nicht zu telefonieren und mit den Leuten zu quatschen, während ich diesen Weg gehe, sondern ich wollte eben schauen, ja, wie schaut die Umgebung aus und falls ich mal jemanden begegnen sollte, mich mit dem unterhalten und dann das Handy zur Möglichkeit haben, um ein Gespräch aufzuzeichnen, aber oder etwas reinzuplappern. Aber ich habe mich wirklich versucht, soweit es ging, zurückzuziehen auf diesen Weg aus der digitalen Welt. Und das war extrem gesund und das würde uns allen nicht schaden.
Ich stelle mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage, die da lautet: Was bringt dich zum Lachen? Generell und am Trail.
Was bringt mich zum Lachen? Selbstironie. Wenn Menschen sich selbst nicht so ernst nehmen und über sich lachen können, das finde ich extrem lustig. Und das versuche ich auch, das versuche ich auch in dem Buch, mich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Und das war am Trail anders. Also da gab es nicht viel zu lachen, wäre jetzt die seriöse Antwort. Das hat mich am Trail zum Lachen gebracht. Wenn mir ein Mensch begegnet ist, der von sich aus auf mich zugegangen ist, um mir etwas zu geben, was zu trinken, was zu essen, einen Schlafplatz, eine Übersetzungshilfe, weil mein Ungarisch beschränkt sich, glaube ich, auf drei Wörter und Slowakisch und so weiter ähnlich. Also es war schon sehr viel angewiesen darauf, dass Leute eine Sprache sprechen, die ich auch kann, oder mir helfen zu übersetzen. Das hat mich immer zum Lachen gebracht, innerlich. Also nicht jetzt dann lauthals ins Gesicht lachen, sondern das hat mein Herz zum Lachen gebracht.
Ist eigentlich, wenn man dann so viel alleine ist, ist man dann auf eine gewisse Art empfänglicher für Humor von Menschen?
Nein, kein Unterschied. Nein, es war für mich kein Unterschied.
Gibt es im Nachhinein, wenn du jetzt auf die ganze Reise zurückblickst oder auch wie du das Buch dann geschrieben hast, Regionen oder Momente oder einfach Stellen, wo du sagst, im Nachhinein wäre ich vielleicht drumherum gegangen?
Ich habe mir vorgenommen, wenn es nicht sein muss, möchte ich gar keine Umwege gehen, sondern diesen Trail, wie die Koordinaten vorgegeben werden, genauso nachzugehen. Das erweist sich dann in der Praxis, in der Realität als nicht machbar. Dieser Trail, weil er so wenig begangen wird, ist, ich möchte nicht sagen mobil, aber der ist lebendig. Da verändert sich sehr, sehr viel, vor allem die Vegetation. Und das Jahr, in dem ich unterwegs war, 2023, war ein sehr feuchtes Jahr und dadurch ist alles ziemlich schnell und ziemlich dicht und ziemlich wild gewachsen. Und ich habe mich da sehr, sehr oft wirklich durchschlagen müssen, wie durch dschungelähnliche Zustände, nur ohne Machete, und habe darum nicht täglich, aber sehr regelmäßig Umwege gehen müssen. Also im Amazonas Europas, da habe ich mich gefunden in einer Senke, wo die Koordinaten klipp und klar gesagt haben, ich muss da jetzt durch, und vor mir hat sich eine meterhohe Mauer aufgetürmt aus, also ein Wall aus Schilf und Ranken und Dornen und Nesseln und allerlei Zeugs, was auf der Haut brennt, wenn du das berührst. Wie dick dieser Wall war, konnte ich nicht mal erahnen. Also war der 3 Meter oder 30 Meter tief, war mir nicht klar. Und ich bin bis zu den Knien im Morast gestanden und mir dachte, das ist jetzt nicht der Ernst, also dass ich da durch muss, weil die Koordinaten das vorgeben. Und du bist da im Nirgendwo. Also da kommt Wochen, Monate lang kein Mensch vorbei. Und da war ich immer wieder gestolpert, und dann habe ich gesehen, boah, da sind Schlangen, und ich habe jetzt keine Angst vor Schlangen, aber es ist dann doch irgendwie unangenehm, wenn du weißt, da sind Schlangen und du könntest drauf treten und dann beißen sie dich aus Selbstverteidigung oder Angst. Und dann hast du einen Schlangenbiss, und auch wenn die nicht hochgiftig sind, du willst nicht irgendwo im Amazonas Europas mit einem Schlangenbiss in einer Senke sein, bis zu den Knien im Wasser, und dann da nicht mehr rausfinden. Und voll Panik bekommen und dachte, ich komme hier nie wieder raus. So endet es jetzt also, hochdramatisch. Und habe dann einfach versucht, irgendwie mich zu sammeln, zu sagen, du gehst jetzt Schritt für Schritt, wie du diesen Weg hineingegangen bist, wieder hinaus. Also das konnte ich ja halt auf den Koordinaten ablesen. Und habe mir dann, nachdem ich da irgendwann mal draußen war aus dieser grünen Hölle, einen Alternativweg gesucht und habe dieses Hindernis breiträumig umgangen. Um deine Frage zu beantworten, ja, es gab viele solche Momente und Gegenden, die ich breiträumig jetzt umgehen würde. Das Ding ist, du weißt im Vorhinein nicht, wie es on the ground dann wirklich aussieht, weil du musst erst dorthin kommen, um zu erfahren, scheiße, der Weg ist zugewachsen. Und wenn er nicht zugewachsen ist, dann wird da gerade eine Autobahn gebaut, oder dann haben sie da einen Fahrradweg gebaut, oder jemand hat den Weg abgesperrt, weil das Stück Land privatisiert wurde und hat das eingezäunt, und dann muss das ja auch wieder umgehen. Also es gab jetzt keinen Ort, wo ich gesagt hätte, den muss man unbedingt umgehen, weil ja jeder Ort auf seine Art spannend und erlebnisreich ist und man irgendwie dort Leute trifft und etwas sieht und erlebt und dann wieder Geschichten hört. Ich hätte mir gewünscht, öfters nicht auf solche Barrieren zu treffen und dann Umwege gehen zu müssen, aber ich würde jetzt nicht per se, sollte ich diesen Weg um Himmels Willen jemals wieder gehen müssen, was ich nicht vorhabe. Mark my words, in 5 Jahren sitze ich wieder bei euch und erzähle ich vom Sultan's Trail 2, den ich auf allen vielen gegangen bin, oder auf 2 Händen. Ja, möchte ich das, würde ich mir am liebsten sparen, aber das weiß man halt eben vorher nicht.
Fun Fact, wenn du über Schlangen sprichst, wir zwei haben jetzt gerade Panikzustände bekommen. Wir schicken uns gegenseitig Nachrichten. Schau heute nicht auf diese Seite, da ist eine Schlange abgebildet.
Kurzer Fun Fact, Entschuldigung, ich war mal, ich habe eine Reportage gemacht in Brasilien auf der Ilha da Queimada Grande, auch genannt die Schlangeninsel, Ilha das Cobras, auf der es die sogenannte Insellanzenotter gibt, die endemisch ist und die nur dort lebt, die hochgiftig ist. Dort leben keine Menschen, um die Schlangen zu schützen einerseits, aber auch um die Menschen zu schützen, weil wenn du gebissen wirst, dann hast du zwischen 3 und 6 Stunden Zeit, bevor du tot umfällst. Und dort habe ich eine Reportage gemacht und habe dort 5 Tage gezeltet. Also mir ist das Zelten dort viel mehr am Keks gegangen als die Schlangen.
Krieg Abträume. Ich stelle jetzt mal die vierte große Milch- und Zuckerfrage. Und zwar ist das, reisen wir in die Zukunft, es sind 5 Jahre vergangen. Du hast es nämlich gerade angesprochen, die 5 Jahre sind, wenn sich Leute selber Überleitungen basteln, yeah you. Also es sind 5 Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2030. Was ist im besten Fall rückblickend in den letzten 5 Jahren passiert?
Ja, 2030 lebe ich entweder in Uruguay und habe Gitarre spielen gelernt und Tango tanzen gelernt, oder ich habe ein altes Bauernhaus irgendwo in Österreich eigenhändig renoviert und lebe dort mit meiner Lebensgefährtin und einer Ziege.
Kann man eigentlich, ich habe mir das überlegt, weil du das erzählt hast, die haben den Sutton's Trail entworfen. Kann man einfach eigentlich Weitwanderwege einfach entwerfen?
Nein, um Gottes Willen, nein, nein, das wäre nichts für mich. Also ich finde Kartografie und Geografie extrem spannend und kann mich da irgendwie auch stundenlang damit beschäftigen. Ich sitze manchmal zu Hause und schaue mir auf Google Maps Grenzen an. Genau, die Grenze zwischen Nordkorea und China oder die Grenze zwischen der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo, weil es mich einfach interessiert und fasziniert. Ja, das ist es aber auch. Ich könnte mir nicht vorstellen, einen Trail zu entwickeln. Ich bin demnächst in Armenien und treffe dort jemanden, der den Trans-Caucasian Trail, wie sagt man da, baut, entwickelt, ausbaut, Bäume umhackt und einen Weg ins Nirgendwo stanzt, damit dort irgendwann einmal Leute gehen können. Der ist seit, ich weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren damit beschäftigt und hat erst eins dieser drei Länder, nämlich Armenien, komplettiert. Chapeau, ja, also mit, ich glaube, 30.000 Freiwilligen über die Jahre. Der könnte diese Frage besser beantworten, wie man so etwas macht. Blöd gesagt, mit einer Schaufel und einer Axt wahrscheinlich. Aber ich habe keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Das wäre nichts für mich und würde mich auch nicht interessieren. Da gibt es andere Leute zum Glück, die das gerne machen. Und im Fall vom Sultans Trail ist der Erfinder ein Mann namens Sedat, wenn man ihn richtig ausspricht so. Ein Holländer türkischer Abstammung, der irgendwann diese Idee entwickelt hat, ja, nachdem er den Jakobsweg, ich weiß nicht, 100 Mal gegangen ist, kann man nicht auch irgendwie in die andere Richtung gehen. Und in die Türkei wäre doch super. Und der hat dann einfach eine Ausschreibung gemacht in Holland und gesagt, ja, wer ist wahnsinnig genug interessiert, mit mir so einen Trail zu entwickeln? Und da hat sich ein Holländer namens Max Smits dann gemeldet und der hat dann mit ihm zusammen und ein paar anderen Freiwilligen diesen Weg entwickelt. Die haben keine Wege geschaffen, sondern die haben bestehende Wege, sei es alte Römerstraßen oder Wanderwege, miteinander verbunden, die historisch gesehen zurückzuführen sind auf die Strecke, die Sultan Süleyman der Erste genommen hat, 1529, um von Konstantinopel, wie damals Istanbul noch hieß, nach Wien zu kommen. Und es gibt ein Tagebuch vom Sultan Süleyman, anhand derer sie die Stationen abklappern konnten, welche Wege der damals gegangen ist und 141 Tage gebraucht hat, um von Konstantinopel nach Wien zu kommen, mit dem Ziel, Wien einzunehmen und dann gescheitert ist. Stichwort Türkenbelagerung. Und die haben dann einfach versucht, anhand dieses Tagebuchs die Stationen miteinander zu verbinden durch Google Maps und Komoot und diverse andere Applications, mit denen man wandert oder wandern gehen kann, und haben so diesen Weg entworfen. Und der Max ist den auch, ich glaube, 3 oder 4 Mal schon gegangen und ist jetzt gerade wieder unterwegs, lustigerweise. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen, weil die halt regelmäßig Updates machen und schauen, welche Wege sind noch begehbar, welche sind nicht mehr begehbar, muss man Umwege finden. Und die machen das. Die sind fit, die haben Zeit, die haben Bock und die machen das sehr gut. Und ohne diese Koordinaten wäre ich wahrscheinlich nicht mal über den Gürtel in Wien hinausgekommen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich diese Koordinaten hatte.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich dir noch stellen wollte, weil ich habe die aufgeschrieben. Und zwar, du hast jetzt öfters über den Jakobsweg gesprochen und über die Kommerzialisierung und wie viele Leute da gehen. War auch den Sultanstrail für dich auszuwählen, hat es auch damit zu tun, dass du auch was entdecken wolltest und als Journalist durchaus auch gegen was jetzt ein bisschen up off the beaten track waren, dass du was ganz anderes machen wolltest?
Ja, hat mit einem Grund gespielt, weil es gibt aus Wien ja auch andere Weitwanderwege. Man kann den Alpe Adria Trail gehen, der führt, glaube ich, von Wien nach Triest. Als ich diesen Weg online entdeckt habe und dann gesehen habe, Wien, Istanbul, durch den Balkan, hat es mir sofort geklingelt und ich dachte mir, ja, Wahnsinn, spannend. Also ich habe seit jeher Studienzeiten, mein bester Freund ist aus Sarajevo, schlägt mein Herz für den Balkan. Ich habe da viel Zeit verbracht. Ich habe vor Urzeiten mal Bosnisch-Kroatisch-Serbisch studiert und habe auch mal in Sarajevo gelebt. Da war sofort natürlich Feuer und Flamme bei dem Gedanken, da kommst du jetzt mal in eine Gegend, die ein bisschen anders ist und die definitiv nicht so oft begangen wird, also schon gar nicht begangen wird, die manchen Menschen auch immer noch als weißer Fleck gilt und einigen wenigen sogar als Dorn im Auge und wo es sicher viel Abenteuer und zu erleben gibt. Und ich will damit nicht absprechen, dass Menschen auf dem Jakobsweg nichts erleben können, aber für mich war der Reiz, durch den Balkan zu gehen, weitaus größer.
Dann würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angelangt. Ob du am Ende in Istanbul angelangt bist, kann man in deinem Buch nachlesen. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Vielleicht auch, wo sie das Buch finden können, wo sie die Instagram-Seite finden, wo man deinen Weg auch visuell begleiten kann. Stage is yours.
Stage is mine. Ja, also mein Buch kann man über den Verlag direkt, das ist Knesebeck, oder in allen gängigen Buchhandlungen oder auch auf Online-Portalen bekommen. Geht hin und kauft es. macht mich glücklich, macht mich reich, dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss. Nein, Spaß beiseite. Man kann mit mir auch, wenn man den nicht lesen möchte, kann man den Weg auch mit mir visuell nachgehen auf Instagram, auf Sultans Trail underscore dazwischen, wo ich Tag für Tag jetzt nachträglich marschiere und ja, ich würde mich freuen, wenn in Zukunft mehr Leute den Sultans Trail gehen und ihn beliebter machen, als er schon ist. Und auch wenn ich mir wünsche, dass er niemals so kommerzialisiert wird wie der Jakobsweg, wo man sich mit Leuten um Betten streiten muss und im Gänsemarsch marschiert, wäre es sehr, sehr schön zu sehen, dass der Sultans Trail in 5 Jahren weitaus mehr Besucher hat als nur 29 Leute im Jahr.
Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für den Einblick in deinen Weg und in dein Buchschreiben und dein Thema. Und wir haben ja schon das Glück gehabt, dass wir dein Buch schon lesen konnten. Und was ich auf jeden Fall mitgeben wollte, es ist eine wahnsinnig gute Geschichte zu lesen, auch über die Menschen und mit viel Hintergrundgeschichte. Das habe ich extrem spannend gefunden. Und es ist nicht nur ein Wanderbuch, das wollte ich damit sagen. Und ich würde es echt. Ich glaube, es ist ein gutes Buch für den Sommer, um sich mal was anderes zum Lesen zu Gemüte zu führen. Damit vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und deine Geschichte. Wer unsere anderen Folgen hören will, zum Beispiel, weil ich habe das sehr lustig gefunden, dass du deine App Max benannt hast. Einer unserer Stammgäste, Max, wird das sehr gerne hören, weil er ist ein Vielgeher aus Wien und deswegen Shoutout Max. Seine Folge über Autorinnen und Autoren findet ihr alle auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.